Jörg, hat sie gebrannt? Überall weiße Asche und alles nass?
Wir nennen es Schnee. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Der Ascheman ist...
Christoph, guten Morgen. Und neben mir ist der...
Der schlaue Jörg, der Schnee erkennt. Und damit reden wir nie wieder über diesen schlechtesten Montagmorgen-Anfangsgag der Welt.
Ich glaube, wir hatten schon schlechtere.
Ja, irgendwann mal. Aber es ist schon so, also hier hat es geschneit über Nacht, also schon gestern Abend und heute Morgen sehr schön, ich bin ja Vater zweier Töchter, die langsam in das Alter kommen, wo sie überhaupt nicht mehr machen, was man ihnen sagt. Also erster Schnee liegt auch schon so ein bisschen in München und ja, erst kommt die Große, hat so eine Jeans an, wo nach genauem Nachmessen vielleicht 55% Stoff und der Rest Löcher sind, dann diese von den Italienern gerne getragenen Socken, die quasi nicht über den Knöchel hinausgehen.
Ja, was ist das für ein Trend?
Ja, das tragen die Italiener, dass sie schön ihre Knöchel bräunen können, aber auch nicht ihre Lederschuhe verschwitzen.
Aber dann dazu viel zu kurze Hosen.
Ja, das ist ja die Kombination, die wichtig ist. Und genau, die Hose hört auch gut über dem Knöchel auf. Dann Turnschuhe natürlich. Ist nicht so, dass wir nicht Winterschuhe für sie hätten. Und dann rede ich mal nicht, wie es über dem Bauchnabel aussieht. Immerhin ein Unterhemd, aber dann irgendwie, oder ne, ist eher ein T-Shirt und darüber dann so eine Strickjacke, die sie aber nicht zumacht. Und da kommt dann die Winterjacke drüber, die aber auch nicht zugemacht wird. Und gerade ärgere ich mich da ein bisschen, dann kommt die Kleine runter und kriegt von mir ein Lob, weil sie einen Rollkragenpulli anhat und dann lacht die restliche Familie so in sich rein lächeln, so der Papa, der Ehemann, weiß man will überhaupt nicht Bescheid. Naja, die hat dafür dann auf jegliches Unterhemd oder so weiter verzichtet. Also es ist wirklich sehr schwer, ein Vater von Mädchen im Winter zu sein, kann ich euch mal verraten. Und früher habe ich immer gelästert über diese jungen Frauen, die da, weißt du, bei Schnee und Kälte, ja, so bauchfrei, also das machen sie noch nicht, aber ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin ja eher auf der verfrorenen Seite, ich habe jetzt auch heute meine Winterschuhe schon an. Und ich möchte nicht, dass es mir zieht oder friert irgendwo.
Ja, ganz praktisch denken da. Nee, sehe ich ganz genauso. Aber ich glaube, Vater von zwei Töchtern ist immer schwer, oder nicht nur im Winter.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten, aber naja. Ja, wir haben aber auch viel mit dem Winter dieses Mal im Podcast zu tun. Ich kündige aber als erstes mal den Special Guest der heutigen Ausgabe an und damit auch das Thema der Woche, wenn wir dann etwas später zuschalten, und zwar den Dennis Mendel von Strictly Limited Games. Da gab es ja auch schon eine News vor einiger Zeit auf Gamers Global und das fand ich spannend und da wollen wir jetzt mal nachfragen, was das denn so ist. Dann haben wir einige Ankündigungen und Erinnerungen für euch und vielleicht fangen wir damit an, bevor wir uns nicht erinnern können. ganz wichtig, die Weihnachtsfeier steht an und zwar am Freitag in einer Woche. Wir haben immer noch ein paar Plätze frei. Und darum die freundliche Erinnerung, also wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr jetzt tätig werden, damit wir euch da auch draufschreiben auf die Teilnehmerliste. Und wir können dann eigentlich nahtlos weitermachen. Ein paar andere Ankündigungen habe ich auch noch, das ist aber eher was zur Vorschau gehört. Darum denke ich, klären wir jetzt die Frage, was hat Christoph Wendt am Wochenende außer den ersten zaghaften Versuchen, Schneebälle zu bauen, so getan und gespielt?
Oh, da wären vor allem zwei Sachen. Zum einen Star Wars Battlefront 2, die Kampagne durchgespielt. Also das sieht ja fantastisch aus. Das ist auf der Xbox One X, selbst in 1080p, das sieht einfach nur hammergeil aus. Und insgesamt, ja, ich wurde gut unterhalten. Also das will ich auf keinen Fall abstreiten. Aber das Ende, Jörg, hast du es ganz verstanden? Also,
nee,
das ist
ein Epilog.
Der Epilog, bis dahin alles in Ordnung. Die hätten vor dem Epilog einfach Abspann laufen lassen sollen, den es ja noch nicht mal gibt. Das ist ja der Witz dabei. Einfach beenden sollen und diese 10, 15, 20 Minuten Epilog einfach völlig streichen sollen. Die waren total für ein ja. Popo.
Also das soll im Prinzip die Geschichte nochmal fortführen und auf Multiplayer hinweisen. Und es kommt auch nochmal ein sehr bekannter Star Wars-Held aus den neuen Episoden, den man da spielt. Aber ich fand das eher nervig. Also hat mir nicht mehr gegeben. Das Ende, wer es noch nicht kennt, ist schön kitschig, kann man so machen. Ja, hat mich jetzt nicht berührt oder so, aber fand ich schon ein völlig legitimes Ende für so eine Kampagne. Aber dieses Kapitel 13, ja.
Ja, vor allem, weil auch eine Zwischensequenz kommt, die ja wunderbar dafür prädestiniert wäre, direkt in den Abspann hineinzulaufen. Und dann kommt dieser blöde Epilog. Naja. Ja, und als zweites habe ich Wolfenstein 2 endlich mal weitergespielt. Und das war eine gute Wahl, denn vor ein paar Wochen im Podcast habe ich gesagt, dass ich so nach den ersten Levels einfach noch nicht so richtig warm damit werde, was einfach daran liegt, dass die ersten Levels, jetzt hier der Abschnitt, den wir auch aus der SDK kennen, hier mit BJ im Rollstuhl und danach geht's nach New York irgendwann, alles relativ langweilig auch designt ist. Aber dann, spätestens wenn es dann nach Roswell und später auch nach New Orleans geht, finde ich, dreht das Spiel gut auf. Mit dem Gameplay bin ich immer noch nicht so ganz zufrieden. Mir fehlt einfach das Feedback beim Gunplay, wie man so schön sagt. Man hat irgendwie kein richtiges Gefühl dafür, treffe ich einen Gegner. Du sagst ja immer wieder, ich brauche immer noch einen Schuss mehr als... Ja, genau. Was daran liegt, dass einfach dieser Marker fehlt, den die meisten Shooter haben, Gegner getötet. Mhm. Du hast sonst oft auf dem Fadenkreuz so ein kleines rotes X, damit weißt du, du hast den Gegner getötet. Und das fehlt halt da. Genauso merkst du erst im allerletzten Moment, dass du gerade dabei bist, abzunippeln. Dann kriegst du nur einen Treffer und vorbei ist es. Da fehlt auch irgendwie die Anzeige, aus welcher Richtung werde ich gerade getroffen. Obwohl, ich glaube, die gibt es. Da bin ich mir gar nicht sicher. Aber irgendwie ist dieses Feedback einfach nicht so toll gelungen. Mhm. Aber in Sachen Story, da kann ich den Harald voll und ganz verstehen. Da ist es im Vergleich zum ersten Teil eine deutliche Verbesserung, auch wenn sie völlig over the top ist, aber wahrscheinlich gerade genau deswegen. Ich will gar nicht groß drauf eingehen, weil damit würde ich zu viel verraten, ja, ja. Was auch zwischen diesen zwei, zwischen New Orleans und davor Roswell passiert. Nee, das ist einfach so abgedreht und krank irgendwie. Wer sowas mag, unbedingt spielen, auf jeden Fall.
Ja, ich möchte euch gar nicht so sehr verraten, was ich gespielt habe, weil es war sehr viel zuletzt. Und ich möchte vor allem nicht meinem Jörg-Spielemonat vorgreifen, den ich leider nochmal verzögern musste. Und der jetzt aber, und dann gibt's wieder Überlegungen, wann bringt man was, damit man nicht zu viel an einem Tag raushaut. Aber morgen Abend könnt ihr euch endlich drauf freuen. Ich mache dann wieder eine extra lange Folge mit einem wirklich sehr langen Geheimtipp, der auch ein echter Geheimtipp ist, obwohl jeder das Spiel kennt, der sich ein bisschen auskennt mit einem bestimmten Genre. Aber seid mal gespannt. Und macht da dann eine Doppelausgabe Oktober, November draus, weil es sind schon wieder 6 Wochen seit dem letzten vergangen. Das wird sonst, ja. Aber da könnt ihr euch drauf freuen. Ich sage aber trotzdem eine Sache, die ich gespielt habe. Und die nennt sich Age of Empires. Ich habe nämlich tatsächlich nochmal für die GameStar so einen Report gemacht. Die sind ganz immer noch im 20-Jahre-Fieber. Und habe mich da breitschlagen lassen und habe aber auch bemerkt, wie schlecht meine Erinnerung ist. Ich habe wirklich den Martin Deppe anmailen müssen und die Petra Fröhlich, bevor ich mich quasi halbwegs korrekt, und sie wussten es aber auch nicht, warum, warum wir damals Age of Empires einen Monat nach der PC Games hatten. Aber es war kein klassischer PC Games-Stil, wo sie es dann auf dem Cover gehabt hätten. Die haben es auf dem Cover, glaube ich, ganz klein unten geschrieben. Also die waren einfach schneller als wir und ich habe versucht rauszukriegen, woran das lag, hab's aber selbst mit dieser kompetenten Hilfe nicht geschafft. Ja, und genau, also das habe ich gespielt und hat sich erstaunlich gut gehalten, aber das lest dann auch in Jörg Spielemonat. Aber es kommt trotzdem auch nicht an Age of Empires 2 ran, das ja sich dann wirklich nochmal in vielen Punkten verbessert hat und das auch noch 10 Jahre lang ein Multiplayer-Titel blieb. Das war Age of Empires 1 in der Form nicht vergönnt und man kann auch verstehen, warum. Also ich sage einfach mal nur fehlender Idle-Button und solche kleinen Geschichten. Weißt du, was ein Idle-Button ist?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Das ist so ein Strategieding, oder?
Ja, aber es singt dann nicht Billy Idol, sondern es ist Idle von untätig.
Ja, das war mir schon klar.
Und das machst du quasi um Arbeiter, die irgendwas fertig gemacht haben und dann in der Gegend dumm rumstehen, wiederzufinden.
Ah, okay.
Ja.
Klingt sinnvoll.
ein Beispiel, was es damals noch nicht gab. Genau, also da ein bisschen Werbung für die GameStar, haben sie ja nötig von so einem großen Magazin wie uns. Und dann sind wir auch schon bei der Vorschau für diese Woche. Jörg, Spielemonat für morgen habe ich ja schon angekündigt. Dann kommt heute um 18 Uhr der Test von Stefan Petersen und die Komplettlösung von Benjamin Braun zum Adventure Black Mirror 3. Und was machen wir am Mittwoch?
Am Mittwoch bringen wir das Premium-Magazin zum Oktober, wenn ich das richtig sehe. Ne?
Genau, auch ein bisschen verzögert, liegt natürlich überhaupt nicht an Chris L., der das schwerpunktmäßig macht, sondern dass ich tatsächlich, ich mache immer das Edi dafür und dann noch die Fotos assembliere ich und betexte ich für die Doppelseite Fotos des Monats, die ja auch ein Exklusivinhalt ist vom Premium-Magazin. Und so blöd das klingt, ich brauche für beides zusammen, wenn die Kollegen mal dann gedacht haben, Fotos auch zu machen, brauche ich so vielleicht 2-2,5 Stunden, mehr ist das nicht. Aber diese 2-2,5 Stunden waren in den vergangenen Wochen wirklich schwierig. Aber jetzt werde ich sie natürlich investieren. Dann bringen wir am Donnerstag vermutlich pünktlich zum Embargo-Ende am frühen Nachmittag, auch von Benjamin Braun, Xenoblades 2. Und wer sich daran erinnert, Benjamin hat auch schon den Vorgänger getestet. Damals war das noch auf Wii, kann das sein?
Nee, Wii U war der letzte.
Wii U sogar. Und genau, und davor gab es aber
auf der Wii,
das hat er auch schon getestet, wenn ich mich nicht täusche. Das kommt also ein typisches, umfangreiches JRPG. Und da wollen wir auch, also Heinrich und ich, die nächste reguläre Stunde der Kritiker nächste Woche machen. Aber vorher, sorry, wenn ich jetzt einfach weiterrede, kommt am Freitag schon die letzte SDK aus der SDK-Offensive. Ist dann zwar schon Dezember, aber gespielt werden wir es noch im November haben. Und zwar zu Doom VFR. Virtual Fucking Reality heißt das bestimmt.
Ja, eigentlich ein schönes Wortspiel. BFG, VFR.
Ja, ja.
Oder VFR.
VFR, wie auch immer. VFR. Und ja, da werden wahrscheinlich der Christoph und ich uns den KK in die Hand geben. Was könnte ich mit KK abgekürzt haben?
Kotze.
Kotzkübel natürlich. Ja. Kennt jeder, der bei der Wehrmacht war.
Ich glaube, ich schaffe es eine Stunde. Also eine Stunde dürfte ich ohne weiteres durchhalten. Okay. Resident Evil 7 hat auch 2-3 Stunden am Stück funktioniert.
Okay, also ich habe jetzt zuletzt bei dem von mir nicht so wahnsinnig hochgeschätzten, wobei ich weiß, dass einige sehr, sehr gerne spielen, Skyrim VR, habe ich so eine Dreiviertelstunde am Stück geschafft. Aber dann bei der ersten Dreiviertelstunde am Ende war, nee, bei der zweiten am Ende war just der Drache und danach war mir schlecht und danach musste ich eine meiner Töchter vom Sport abholen, was ich eh täglich mindestens 3-mal mache, so gefühlt. Und also am Abend und so. Und da war mir echt schummrig beim Fahren, obwohl zu dem Zeitpunkt schon über eine halbe Stunde verstrichen war zum Ende meines Spielens. Da habe ich echt so, oh Gott, hoffentlich musst du jetzt nicht kurz nebenan fahren.
Ja, aber unser Ziel ist ja jetzt bei Doom VFR, dass wir das Ganze auf der Vive spielen mit Roomscale und da ist der Übelkeitsfaktor schon um einiges geringer.
Okay.
Du stehst da, du kannst dich frei bewegen, also zumindest in begrenztem Rahmen. Das ist schon was anderes als mit der Tracking-Funktion des PSVR-Headsets und den Move-Controllern im Sitzen.
Und vor allem erwarte ich grafisch da mehr, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, genau, und auch weitere Tests sind schon in der Pipeline, insbesondere zu 7 Days Long Gone. Das ist ein Indie-RPG, das so postapokalyptisch, aber auch so ein bisschen, also ganz interessant, von einem kleineren Team. Das wird sich der Markus Rohringer für uns anschauen, oder tut das schon, er testet es schon. Und der Mick Schnelle hofft auf die Testversion von Spellforce 3 noch in dieser Woche. Und weiß ich nicht, dann wird er hoffentlich nächste Woche fertig damit werden. Also, es wird einiges geboten auf gamersglobal.de. Sagt's euren Hamstern, euren Katzen und euren Fröschen, bevor ihr sie schenkelmäßig verspeist, als frankophile Delikatessenschätzer. Und damit wären wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich der Weihnachtsfeier. Hab ja gerade schon Werbung dafür gemacht, nicht vergessen. Also es ist wirklich ernst gemeint. Es wird lustig, es gibt leckere Dinge. Die Geschirrbestellung und Tischbestellung ist abgeschickt. Also füllt die letzten 3 Plätze, bitteschön. Und genau, Weihnachten ist an sich immer so eine Zeit für uns, wo wir uns ausruhen, den ganzen Dezember nichts mehr arbeiten, es kommen ja keine Spiele
Schön
mehr raus. Täusche ich mich da etwa, Christoph?
Du täuschst dich. Wir haben ja unter anderem dieses Jahr auch wieder unsere Feiertageverlosung anstehen. Und ja, ich kann sagen, da kommen dieses Jahr wieder viele Preise zusammen. Also wir dürften eigentlich wieder an dieselbe, also in etwa an dieselbe Preiszahl wie letztes Jahr rankommen. Ich glaube, es waren 17. Und also 2 Wochen haben wir jetzt schon voll. Es stehen noch ein paar Anfragen aus. Und
was ich so weiß oder vereinzelt auch selbst angeleiert habe, das sind ja wirklich schöne Sachen dabei.
Da sind ein paar sehr, also, sehr, sehr schöne Sachen dabei. Ja, ja. Also da dürft ihr euch definitiv drauf freuen. Ja.
Und wir lehnen auch weiterhin diese Geschichten ab, so nach dem Motto, ihr wollt eine Mindestsumme pro Tag für eure werten User haben, dann schicken wir euch einfach 15 Mal das schöne Indie-Spiel von 1998 zum Wert von 9,99.
Zu. Ja, genau. Nee, das machen wir nicht. Wir machen weiterhin ein Preispaket. Es wird jeden Tag einen Gewinner geben. Und das ist tatsächlich, wenn man mit den Publishern oder Herstellern telefoniert, manchmal das größte Problem, weil so ein Paket für 150 Euro zusammenzukriegen, das schafft halt nicht jeder.
Ja. Genau, also das zur Feiertageverlosung. Dann bereiten wir natürlich auch schon so Dinge vor, so langsam im Dezember, wie die Spiele des Jahres oder auch die Flops des Jahres. Da muss jetzt neuerdings The Long Dark wahrscheinlich kämpfen für den Platz 1 gegen das, wie hieß dieses, Road Rage, genau. Aber vielleicht habe ich auch noch eine Überraschung aus dem Lootbox-Mikrokosmos, der dann sehr mit unserer offiziellen Gamers Global Testwertung überkreuzt wäre. Ach, da werden wir viel Spaß haben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es sind auch schon Classic-SDKs in Vorbereitung für den Zeitraum, wo nicht mehr so viel passiert. Also wir bereiten sehr viel vor. Was wir auch noch vorhaben in den nächsten Wochen, bevor es dann an die Bescherung geht, ist eine Twitch-Runde, einfach so zum Jahresausklang mit Dennis, Christoph und mir, wo wir uns so ein bisschen, was machen wir eigentlich über die Feiertage, was spielen wir uns da so quasi privat, jetzt muss ich irgendwas Transitives finden, um diesen grammatikalisch bedenklichen Satz noch richtig aufzulösen. In die Birne, sage ich einfach, das geht immer. Was spielen wir uns in die Birne? Und jeder hat ja in der Regel so ein Spiel, das er unbedingt spielen möchte und vielleicht noch eins, zwei, das ich anschauen möchte über die Feiertage. Bei mir ist es dann regelmäßig so, dass ich was ganz anderes spiele, das mir 3 Tage vorher einfällt.
Das kenne ich sehr gut. Man nimmt sich dann mehrere Spiele vor und von diesen hat man dann höchstens eins gespielt oder mal angespielt und irgendwas anderes mal kurz eingelegt, gucke ich mal rein und da ist man dann drauf hängen geblieben. Ja.
Also das machen wir einfach so als kleine Twitch-Runde, weil wir da länger schon keine mehr hatten. Das letzte war, glaube ich, hier euer Finale von Rocket League. Das war jetzt natürlich nicht so der Riesenpublikum-Magnet, leider Gottes, unter unseren Usern. Aber immerhin, davor hatten wir Tokio und eins andere. Aber das ist mal wieder eine Twitch-Runde. Und noch eine wirklich aufwendige Sache planen wir, neben so Kleinigkeiten wie Heinrichs immer weiter verschobener Schlechtleistungswiedergutmachung in Form eines speziellen Stunde des Kritikers. Und zwar zu Evil Within 2 ist nach wie vor der Plan. Lustigerweise hat er es weitergespielt und will es jetzt im Classic-Modus tatsächlich dann angehen, den man auch erst nur starten kann, wenn man es durchgespielt hat. Also Classic-Modus ist quasi Albtraum-Schwierigkeit und nur ein Leben. Viel Spaß. aber ich weiß nicht, ob er es rechtzeitig durchspielen wird, damit das auch was wird in diesem Jahr. Eigentlich wollten wir das im November machen. Die neue Runde läuft ja schon längst, das neue Metagame. Da muss ich mal mit ihm reden, ob er nicht vielleicht doch, wenn ich das jetzt sage, haben wir 4000 Kommentare unter dem Podcast, die das gut finden. Vielleicht muss er dann doch Road Rage machen, eine Stunde lang. Aber wenn ich ihm damit drohe, wenn ich ihm damit drohe, das wäre ja Tierquälerei, das wäre ja Lenhardt-Quälerei.
Wenn der Hund zuguckt.
Wenn der Hund zuguckt, ja, das, genau. Das können wir ihm nicht antun. Aber da, vielleicht beschleunigt das Ganze etwas. Ja, aber was ich eigentlich meinte, was man mit viel Aufwand noch machen, ist die zweite Folge von Hauptmenü, wo wir ja gesagt haben, eine Folge gibt's auf jeden Fall noch. Eigentlich hätte ich gar noch zwei gemacht, aber Leute, wir haben echt viel zu tun. Es ist echt schwer, sowas zu machen, aber ich möchte schon das Feedback aus der ersten Ausgabe von euch umsetzen. Zumindest das, woran wir glauben. Es gibt ja immer Stimmen, denen gefällt zum Beispiel dieser Vorspann nicht und die finden es total albern. dann müssen sie halt da 2 Minuten die Augen zumachen oder 30 Sekunden lang. Den werden wir nicht ändern, der ist sehr schön, steckt auch Arbeit drin. Aber zum Beispiel dieses langer Monologlastige, was ihr ja schon aus dem Podcast jeden Montagmorgen gewohnt seid. Und auch Christoph ist einfach nicht die Figur, die das jetzt ändern wird und das Zeitalter der Christoph-Monologe einleitet. Das steckt nicht in ihm, auch wenn er mich jetzt vielleicht von hinten böse anschaut und den Kopf schüttelt. Das kann ich ja nicht sehen, weil du hinter mir dich postierst hast. Ja. Und ja, das wollen wir runterfahren. Also entweder mache ich nicht so viele Einspieler oder ich moderiere nicht, haben wir schon mal festgelegt. Und das werden wir dann so, ich denke, Mitte Dezember machen, weil ich will natürlich als ein Einspieler auch einen kurzen Schwenk über die Weihnachtsfeier drin haben. Also es könnte gut sein, dass dann übernächste Woche schon dieses Hauptmenü erscheint, wenn eben die Weihnachtsfeier durch ist. Ja, kommen wir zum Thema der Woche beziehungsweise zum Gast des Monats. Wir reden hier mit einem Menschen, der uns etwas sagen kann zu dem vielleicht neuen Trend der limitierten Auflagen. Und zwar haben wir hier Dennis Mendel von Strictly Limited Games in der Leitung. Hallo Dennis.
Hallo ja, Dennis. Hi. Hallo ihr beiden.
Und jetzt würde mich erstmal interessieren, was machst du da eigentlich? Das ist ja alles höchst erstaunlich. Also ihr habt limitierte Spiele in einer kleinen Auflage, die sonst gar nicht quasi physisch gäbe, richtig?
Exakt, das ist es. Also wir suchen uns Spiele, die wir selbst besonders mögen auch. Das ist natürlich eine rein subjektive Geschichte überwiegend. Und bei denen wir denken, dass sie in einer physischen Version erscheinen sollten. Und diese Spiele sind in der Regel dann doch, auch wenn sie gut sind, aber doch nicht so populär, dass ein großer Publisher sich ihrer annehmen würde. Und wir versuchen da deswegen eine kleine, limitierte physische Auflage von diesen Spielen hinzubekommen und die den Fans dann eben anzubieten von diesen Spielen.
Jetzt werden wir gleich mal konkret. Aktuell gibt's von euch Tokyo 42. Das ist, glaube ich, auch euer Markteintritt sozusagen.
Genau, Tokyo 42 ist unser Starttitel gewesen oder da haben wir jetzt am 11.11. angefangen und verkaufen den jetzt fleißig gerade in unserem Shop.
Ja, kannst du dazu vielleicht ein paar Details sagen? Was wollt ihr dafür haben und wie stark ist das Ding limitiert?
Also die Stückzahl ist 2600 Einheiten. Das heißt, wenn die dann ausverkauft sind, ist es auch wirklich ausverkauft. Wir werden da keine Reprints oder irgendwas machen. Und der Preis, das ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig vom PlayStation Network Preis, weil das hängt eben auch von der Lizenzgebühr ab, die wir an die Entwickler zahlen und diverse andere Faktoren. Das heißt, wir haben in der Regel Pi mal Daumen den PlayStation Network Preis plus 10 Euro für die Herstellungskosten in etwa. Manchmal ist es eben auch ein bisschen teurer, manchmal ein bisschen günstiger, aber unsere Preiskategorie ist immer irgendwo zwischen 20 und 30 Euro. Zumindest haben wir das jetzt so angedacht.
Und was kriege ich dafür, wenn ich mir jetzt Tokyo 42 bei dir bestelle, ja, bei Strictly Limited Games?
Also jetzt bei Tokyo 42 ist es sozusagen noch ohne Anleitung. Wir haben jetzt mittlerweile doch recht viele Anfragen bekommen, die auch sich eine Anleitung wünschen, die ja mittlerweile bei den meisten Spielen wegrationalisiert wurden. Das werden wir auch sehr gerne machen. Ist aber auch eine Layout-Frage. Da wir nur zu zweit sind, ist das alles ein bisschen anstrengend, sagen wir mal so. Auch wenn es viel Spaß macht natürlich. Aber im Moment bei Tokyo 42 bekommst du sozusagen nur in Anführungszeichen das Spiel in einer Verpackung, also eine ganz normale Retail-Version, wie man sie auch in anderen Geschäften finden würde, wäre es nicht so, dass es dieses Spiel nur ausschließlich bei uns gibt.
Also ihr habt jetzt keine besonderen Beilagen?
Also zum Spiel direkt nicht, aber du kannst natürlich, bei uns geht es ja auch darum, wir versuchen ja irgendwie das Spiel beziehungsweise die Entwickler hinter dem Spiel, den Entwicklern hinter dem Spiel eine Bühne zu geben, weil wir einfach meinen, es macht Sinn, dass diese Leute auch gezeigt werden und sich darstellen können, weil das sind ja schon sehr kreative Köpfe und beispielsweise bei Tokyo 42 ist es so, dass der Grafiker wirklich unglaublich schöne Arbeit geleistet hat und das war ja auch der Grund, warum wir uns sofort in dieses Spiel verliebt hatten. Das sieht einfach nur schön aus. Es ist wirklich, auch wenn du es nicht spielst, kann man sich's einfach nur ansehen und findet, das ist natürlich Geschmackssache, aber wir finden auf jeden Fall die Grafik sehr geil. Deswegen haben wir auch Artprints. Einmal auf Plexiglas, eine Variante auf Plexiglas und eine Variante auf Aluminium. Und der Soundtrack ist auch wirklich Hammer. Deswegen haben wir da auch noch einen besonderen Deal eintüten können mit dem Musikstudio dahinter und haben da noch eine limitierte Auflage des Soundtracks herstellen dürfen, die es auch nur in 200 Stück gibt.
Aber die muss ich dann quasi extra kaufen. Das heißt, da kaufe ich mir dann das Spiel und tue noch eine Plexiglas-Artprint-Bestellung dazu und noch einen Soundtrack. Und dann komme ich auf wahrscheinlich so, weiß nicht, 70 Euro oder sowas.
Genau, also der Soundtrack kostet 15 Euro, mhm. Die Artprints kosten 20 Euro und das Spiel eben dann auch 30 Euro.
Ja.
Genau, du kannst ja sozusagen deine Collectors Edition selbst zusammenstellen.
Wobei, ja, das war die Frage, genau, ja.
Genau, wobei jedes einzelne ist ja eigentlich schon eine Art Collectors Edition beziehungsweise eine Limited Edition.
Mhm. Zu Limited gehört dann natürlich auch immer eine Nummerierung. Also ich erwarte zumindest, dass irgendwo auf der Packung liebevoll handschriftlich gemalt eins von 2600 steht oder so etwas.
Ja, auch das würden wir liebend gerne tun, mit der Handschrift vor allem. Aber wir merken gerade, wie anstrengend es ist, Tausende von Spielen einzupacken Etiketten drauf zu kleben. Und da müssen wir noch sehr, sehr vieles manuell machen, weil das alles noch nicht richtig automatisiert abläuft. Aber wir werden auf jeden Fall in Zukunft tatsächlich auch versuchen, jetzt eine Nummerierung über Sony zu bekommen, dass wir da unter der Folie eine echte Nummerierung auch haben, damit es auch wirklich jeder sehen kann, dass die Dinger limitiert sind und es nicht mehr gibt als die Zahl, die da drauf steht.
Das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Was mich aber auch beschäftigt, ist die Frage, wie leicht oder schwer war denn das jetzt, an dieses Spiel ranzukommen? Denn ich kann mir vorstellen, dass gerade auch kleinere Entwickler jetzt nicht die eigene Rechtsabteilung haben und vielleicht auch gar nicht wissen, dürfen sie das überhaupt euch geben, wenn sie schon in Steam sind oder im PSN?
Also das Hauptproblem für uns am Anfang war zunächst mal, dass uns einfach niemand kannte. Wir hatten noch nicht mal eine Website. Wir hatten im Prinzip sozusagen nichts, was uns nachprüfbar machen würde oder nachweislich existent machen würde. Das heißt, wir hatten da wirklich Probleme, auch an viele heranzukommen, weil einfach viele dachten, ja, das ist jetzt irgendein Fake oder was auch immer das ist, aber mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Trotzdem hat sich das dann bei ein paar herausgestellt, dass sie dann wirklich mal nachgefragt haben zumindest und dann konnten wir das ja alles auch erklären. Bei vielen Indies ist es auch ganz einfach so, dass sie gar keine Zeit haben. Also das Rechtliche ist, glaube ich, noch nicht mal unbedingt das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist wirklich auch die Zeit. Also viele Indie-Studios sind einfach maximal ausgelastet mit dem, was sie tun. Das betrifft viele Bereiche, die sie dann eben vernachlässigen müssen, wie Marketing oder andere. Und deswegen ist es eigentlich das, was am schwierigsten ist für sie, dass sie einfach mit anderen in Kontakt treten und sich um sowas noch mit kümmern.
Aber gut, da könnt ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt ein paar Deals dann irgendwann mal habt, dann kann man das schon mal sagen, schaut her, es gibt's schon und wir beißen nicht und wir wissen, wie es geht und so weiter. Das wird ja sicherlich dann eher einfacher werden.
Das merken wir jetzt schon. Also nachdem wir jetzt gestartet sind mit Tokio, merken wir schon sehr, sehr deutlich, dass da sogar schon einige Studios an uns herantreten und uns konkrete Anfragen stellen und auch andere Publisher, uns fragen, ob wir nicht Lust hätten, mit ihnen zusammenzuarbeiten, was uns natürlich mega freut, weil es erleichtert uns die Arbeit und es zeigt, dass wir irgendwie auch nach außen hin authentisch sind und nicht als diejenigen rüberkommen, die da irgendwie, mit denen man nichts zu tun haben möchte.
Und wie ist denn das für euch jetzt vom Risiko her? Kauft ihr, also ich habe schon rausgehört, dass die tatsächlichen Datenträger dann bei Sony produziert werden? Oder habe ich da gerade was mit? Ja, okay. Da müsst ihr im Prinzip die 2600 abnehmen, weil sonst irgendwann ist es ja fürs Presswerk völlig lächerlich, da überhaupt die Maschine anzuwerfen. Oder wie sieht das aus? Oder dürft ihr auch sagen, ups, von unserem super limitierten Dings sind wir jetzt noch limitierter, weil wir haben nur 10% verkaufen können? Oder steht ihr da im Risiko?
Also das wäre sehr, sehr komfortabel, wenn sowas ginge, aber das ist nicht der Fall. Also wir bezahlen alles vorab. Wir überlegen uns eben auch die Stückzahl. Das ist ja eben auch so eine Mischung zwischen Bauchgefühl, was macht Sinn und wie viel müssen wir verkaufen, damit die Lizenzkosten sich rechnen. Ja. Und insofern, also wir bezahlen fast alles vorab. Mhm. Das heißt, wir haben sowohl die Produktion bei Sony als auch die Lizenzgebühren beim jeweiligen Entwickler. Mhm. Bezahlen wir fast alles, beziehungsweise einen Großteil vorab, um dadurch auch ein bisschen attraktiver zu sein. Bei Sony ist es sowieso üblich. Also du sagst dann, du willst eine gewisse Stückzahl produzieren. und von dieser Stückzahl, du kannst dann natürlich noch ein paar Promo-Kopien machen, die dann ohne Cover oder was auch immer sind. Sowas kannst du natürlich theoretisch noch machen, aber sonst, das musst du alles dann auch vorab bezahlen.
Jetzt ist die ganze Zeit die Rede von Sony und PlayStation Network und so weiter. Seid ihr da auch in Planungen, das Ganze auf Xbox One und vielleicht auch Switch zu erweitern? Oder wollt ihr erstmal bei Sony bleiben, weil es da vielleicht etwas einfacher ist mit der Kommunikation mit Sony zum Beispiel?
Naja, einfach ist alles relativ. Also auf jeden Fall bei Sony haben wir jetzt angefangen. Da PlayStation ist natürlich auch eine super attraktive Plattform, weil du über 40 Millionen verkaufte Einheiten hast und das ist schon eine Hausnummer. Die Vita natürlich auch, die einfach die neue Dreamcast ist in meinen Augen. Das ist einfach eine Kult-Handheld-Konsole. Und ansonsten, wir waren vor drei Wochen, mein Zeitgefühl ist ein bisschen dahin. Vor 2-3 Wochen waren wir bei Nintendo und sind jetzt auch offiziell für Nintendo Switch lizenziert, dürfen also auch für diese Konsole produzieren. Und was noch aussteht, ist Microsoft. Da haben wir tatsächlich jetzt noch nicht angefangen, da müssen wir jetzt auch mal uns drum bemühen, weil die Xbox ist natürlich auch eine interessante Konsole.
Hm. Gut, Vorbild sind, ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt, sind wahrscheinlich die 1-2 englische Sites. Also ich kenne dieses Limited Run Games. Ist das jetzt der große Trend? Seid ihr noch Pionier oder ist es schon wieder fast vorbei mit dem Markteintritt oder wie siehst du das?
Ja, also Limited Run Games, die haben mit diesem Trend im Prinzip angefangen, beziehungsweise haben das etabliert. Das ist sicherlich wahr und das muss man auch wirklich anerkennen. Ich selbst bin auch Kunde und wir haben uns auch schon ausgetauscht mit den Jungs von Limited Run Games, haben auch unsere erste Mail begann mit We Come in Peace. Also wir haben wir wollen da auch keinen Streit und keinen Stress, weil das ist nicht unsere Art. Das macht einfach viel mehr Spaß, wenn man sich entspannt austauschen kann. Wir bestellen bei ihnen, die bestellen bei uns, das ist alles cool und wir respektieren einander. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber sie haben auf jeden Fall auch gezeigt mit ihrem Konzept, dass es durchaus Menschen gibt, wie die und wir, die Bock auch haben auf eine physische Version. Also ich selbst bin auch Sammler von Games natürlich und habe nicht wenig, aber ich bin ausschließlich Sammler physischer Editionen. Also mit Downloads kannst du mich eigentlich jagen. Also ich kaufe mir die nur, wenn es eben nicht anders geht oder wenn ich bereits die physische Version habe und möchte sie nicht auspacken.
Also ich habe jetzt im Spielebereich da noch nichts gekauft, aber ich kenne es so ein bisschen aus dem Videobereich. Da gibt es so ein paar Filme, die kennt und liebt man. Und ich denke mit Schrecken an die ein oder andere lieblose, was weiß ich, Dune Special Edition zurück, die dir zum Beispiel dann die TV-Fassung gegeben hat und die Kinofassung und ja, aber alles in so einer billigen Aufmachung und so weiter, wo ich bis heute nicht weiß, oder dann ist noch ein kleines Stückchen vom angeblich Originalfilm, also wirklich aus der Filmrolle rausgeschnitten, reingeklebt. Aber es wirkt alles so ein bisschen billig. Und ich habe da so ein Grundmisstrauen. Aber wenn ihr im Prinzip sagt, naja, es geht erstmal nur darum, dass ich eine physische Kopie habe, ist das ja schön. Aber jetzt das große Aber: Ihr kriegt ja das Ding, also jetzt zum Beispiel Tokyo 42, sicherlich nicht kopierschutzbefreit, oder? Das ist doch dann trotzdem an PSN gekoppelt, oder nicht?
Nein. Also das ist,
es ist
ja
quasi eine echte PlayStation-Disc sozusagen.
Ja, das ist eine echte PlayStation-Disc, die du in deine PlayStation einlegst und auch in 50 Jahren, wenn es kein PlayStation-Network mehr gibt, kannst du diese noch einlegen und spielen.
Das ist für mich dann mit einem Schlag das Hauptargument, also vom Kritikpunkt, den ich mir gedacht habe, zum Hauptargument dafür, weil das finde ich wirklich sehr gut, weil dann hast du eben nicht diesen Punkt, im Prinzip kaufe ich nur, wie bei den allermeist modernen PC-Spielen, einen Steam-Code.
Ja, das ist ja die Hölle. Also genauso diese Collectors Edition. Ich musste fast weinen, als das neue Sonic Mania rauskam, die Collectors Edition so schön gemacht. Und dann ist nur ein Download-Code dabei. Ich finde das halt ein Unding.
Ja.
Das
ärgerlich.
Ist nicht cool.
Ja. Letzte Frage, was sind die weiteren Pläne? Kannst du uns da irgendwas verraten, wo es weitergehen wird? Wo seid ihr gerade dran?
Also ich kann noch nicht alles verraten, weil Wir haben noch ein paar Geheimnisse, aber wo es jetzt im Moment aussieht, ist, also was wir natürlich weitermachen werden, ist, dass wir uns schöne Spiele aus PlayStation Network oder eShop, Nintendo eShop, aussuchen und mit den Entwicklern sprechen und hoffen, dass sie uns mit uns zusammen eine physische Version machen wollen. Ich selbst habe natürlich einen gewissen Hintergrund mit Japan und bin da auch großer Fan von diesem Land und von den Spielen. Die haben mich eigentlich zu diesem Hobby getrieben, in Anführungszeichen. Und deswegen versuchen wir auch mit vielen japanischen Entwicklern Kooperationen einzugehen und möchten auch ein paar Spiele aus Japan im Westen, beziehungsweise in Europa, Amerika, etablieren. Was heißt etablieren? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Einfach in den Westen bringen. Mhm. Dazu gehört unter anderem eben auch Sayonara Umihara Kawase. Das ist ein japanischer Kulttitel, den es ursprünglich für Super Nintendo, also Super Famicom in Japan gab. Und diese Reihe hat sich dann bis in die aktuelle Zeit gehalten. Das ist wirklich vom Art Design, finde ich persönlich, ist das Spiel einfach toll. Der Originalgrafiker der Serie, Kondo-san, ist auch dabei, macht mit uns ein ganz eigenes Cover. Wir haben schon er hat uns mal so ein Sketch geschickt, den haben wir auch auf Social Media gepostet und die Reaktionen darauf waren so gut, weil es war ja noch ein farbloser eine farblose Konzeptzeichnung. Mhm. Aber die Reaktionen waren so gut, dass wir dann auch versuchen, jetzt werden ein Wendecover zu machen, dass wir quasi diese Konzeptgrafik haben werden und die kolorierte Fassung, die er uns jetzt mittlerweile auch geschickt hat. Das heißt, wir werden also vor allem auch Umihara Kawase noch für die PlayStation Vita releasen. Wir haben auch schon angekündigt mit einem brasilianischen Studio 99 Vidas. Das ist ein ultra geiles Prügelspiel, so ein klassischer Horizontalscroller wie Double Dragon oder Streets of Rage. Und du merkst auch wirklich in jedem Moment bei diesem Spiel, dass diese Entwickler da auch wirklich diese Spiele damals mega gesuchtet haben. Also der Soundtrack erinnert teilweise ganz, ganz deutlich an Streets of Rage. Und das Gameplay ist eben auch wirklich gut.
Aber so ein japanisches Spiel, das auch noch nicht vielleicht im Westen existiert, nicht mal im PSN, das geht ja eigentlich nicht, oder? Weil dann müsstet ihr auf einmal euch mit dem Thema Übersetzung beschäftigen und das dürfte dann das Projekt sprengen. Also ihr müsst schon etwas nehmen, was quasi im westlichen PSN-Shop zu finden ist.
Also normalerweise muss es schon in digitaler Form verfügbar sein, damit du das dann auch als physische Disk herstellen darfst. Das ist auch so eine Regel.
Ah, okay.
Und Umihara Kawase ist tatsächlich bereits in einer Version im Download-Store in Europa verfügbar. Mhm. Aber unsere Version ist nochmal eine eigene Version. Die gibt es bisher tatsächlich noch nirgends auf der Welt. Das hat auch ein paar rechtliche Gründe, weil der ursprüngliche Entwickler, der ursprüngliche Publisher dieser digitalen Version, der existiert nicht mehr. Und es war jetzt eigentlich doch ein bisschen komplex, da jetzt das ganze Rechtliche da rauszufuscheln. Und dann haben wir mit Kondo-san zusammen uns darauf geeinigt, dass wir eine eigene Version machen, eine eigene Variante mit ein paar Updates drin, vor allem in der Galerie, also neue Grafiken, die auch er jetzt exklusiv dafür entwirft, dass wir sozusagen eine eigene Variante haben. Und die müssen wir, damit wir die physische Version machen können, auch tatsächlich dann auch noch digital publishen.
Im PSN, also, ja, kapiert. Ja.
Im PSN. Generell ist unser Ansatz, weil du vorhin fragtest, was unsere Zukunft ja ist, wir haben auch kein Problem, noch ein paar Meilen weiter zu gehen, um irgendwas zu ermöglichen, was halt vorher noch keiner gemacht hat, weil wir einfach Lust darauf haben. Das ist eben genau so ein Beispiel. Das wäre jetzt halt so ohne weiteres nicht möglich gewesen. Und dann müssen wir eben auch noch digital publishen und eine komplett eigene Version machen. Da haben wir keine Probleme.
Ja, klasse, Dennis. Du, das war ein wirklich sehr interessanter Einblick. Das Ganze ist mir persönlich höchst sympathisch. Ich wünsche euch da viel Glück und Erfolg. Und ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht ein oder zwei von den Tokyo 42s an unsere User verlosen. Und ehrlich gesagt wäre das ja vielleicht sogar auch ein Thema für die Retro-Gamer ab und an mal. Und wenn dann in 20 Jahren ein neues Heft erscheint und Spiel XY erschien nie in Europa, dann rufen wir, nein, das stimmt nicht, denn dank Strictly Limited Games ist es doch erschienen. Vielen Dank, viel Erfolg und ja, wir hören uns ja vielleicht nochmal.
Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Ja, das war Dennis Mendel und wir haben noch als letzten Programmpunkt die Userfragen für euch.
So sieht es aus. Los geht es mit TSH Lightning. Habt ihr beim Black Friday auch privat zugeschlagen und was haltet ihr von den Angebotswochen? Ich habe nicht zugeschlagen, aber just gestern kam dann meine Freundin und meinte, ja, unsere Fernbedienung, also wir haben eine Harmony, da funktionieren die Tasten ja nicht mehr so gut. Sollen wir da mal gucken, ob wir eine neue besorgen? Ich glaube, irgendwie Dienstag und Mittwoch wären welche im Angebot gewesen. Gestern und heute sind keine drin. Zumindest habe ich nicht die gesehen, die wir haben wollen. Super Timing, sage ich nur.
Also ich habe privat eine Kleinigkeit bestellt, also wirklich nur eine Kleinigkeit. Und dann hatte ich noch ein Weihnachtsgeschenk bestellt und merke dann am Tag später, dass ich es mir irgendwie nur in den Korb gelegt hatte und nicht wirklich gekauft. Anfängerfehler. Und dann hatte ich keine Lust, zum Normalpreis das wieder zu nehmen, weil da doch so 20-30% draufgegangen ist. Ich habe aber für Gamers Global ein, zwei Sachen bestellt. Zum Beispiel eine Sache, da wird sich der Christoph sehr drüber freuen. Dazu muss ich aber kurz ausholen. Wir haben jetzt, uns ist die Putzfrau verlustigt gegangen. Die hat quasi, ist aufgestiegen jobtechnisch und hat was gefunden, quasi, was ihr besser Spaß macht und was auch ein geregelter Job ist. Und nicht nur gegen Rechnung natürlich für Gamers Global und andere, die die Büroräume putzen. Und jetzt haben wir schon seit geraumer Zeit keine mehr, was dazu geführt hat, dass jetzt mal unwillig der Chef das Klo putzen musste. Und jetzt habe ich mir gedacht, solange wir keine neue finden, was gar nicht so einfach ist übrigens in München, macht's euch doch bestimmt mehr Spaß zu saugen ab und zu, wenn ich einen ganz modernen Akku, kabellosen Staubsauger uns anschaffe.
Ich hatte jetzt gedacht, du meinst einen Kloputzroboter jetzt besorgt.
Nee, die ekligen Sachen macht der Chef, aber Kloputzroboter, du bist so eklig. Wer nimmt den dann wieder raus und stellt in die Akku-Aufladeschale den Kloputzroboter deiner Fantasien?
So weit habe ich jetzt noch nicht gedacht. So weit geht meine Fantasie.
Ja, auf jeden Fall, da könnt ihr euch freuen, da kommt ein schönes Gerät jetzt heute oder morgen. Ja, und noch so Kleinigkeiten. Eine Briefwaage habe ich uns bestellt, die liegt schon seit ein paar Tagen auf dem Dings, hat 8,90 Euro gekostet. Ja, und generell, also man kann da schon sparen, aber also ich kann noch nicht verstehen, wir machen ja diese Amazon-Deals da und da steckt echt Arbeit drin. Also wir wählen zum Beispiel heute, letzter Tag, ich hatte schon gestern Abend noch für heute früh die ersten Sachen ausgewählt und als es der Dennis drangegangen ist, ist nach der Vorauswahl, die automatisch geschieht, nämlich also so Computer, Fotos, so ein paar Kategorien, wo wir einfach denken, also Computerspiele, das ist für uns und damit auch für unsere User tendenziell zumindest interessant, Elektronik und so weiter, also Kosmetika werde ich zum Beispiel nicht finden. Sorry an die Herren, die sich auch gerne schminken oder die wenigen weiblichen Zuhörer und User, die wir haben. Dann waren das trotzdem jetzt um 10, als wir im Podcast angefangen haben, waren es noch 1900 Produkte, die da drin stehen für die nächsten, was weiß ich, 16 Stunden. Und aus diesen 1900 wählen wir jetzt vielleicht 90 aus oder 100. Also da steckt schon Arbeit dahinter und ich finde das noch teilweise gute Sachen dabei. Natürlich, und das gilt ja auch für nicht nur Amazon, sondern für diese ganzen Black Friday-Geschichten, natürlich ist da viel Mist dabei. Das wird von Händlern gerne benutzt, um Lagerverkäufe, also Lagerleerräumverkäufe zu machen, aber teilweise auch einfach, um Sachen, um Volumen zu schaffen, um Umsatzvolumen zu schaffen, aus welchen Gründen auch immer. Und das sind immer wieder gute Sachen dabei. Ich weiß auch nicht, was manche erwarten. Also wenn sie dann erwarten, dass eine, weiß ich nicht, dass ein Spiele-PC 100 Euro kostet, das ist halt eine irreale Erwartung. Also man kann im Schnitt wohl etwa 20% sparen und dann muss man halt gucken, dass man keinen Scheiß kauft. Und also ich habe jetzt nicht dieses Jahr, auch nicht letztes, aber vorletztes Jahr war es wirklich so, haben wir privat einen neuen Fernseher kaufen wollen. Das war dann quasi mein Weihnachtsgeschenk an die Familie oder unser gemeinsam. Ne? Und ja, dann gucke ich natürlich rein, habe tatsächlich einen LG gefunden, der runtergesetzt war. Und dann darf man natürlich auch nicht denken, Amazon ist ja nicht blöd. Natürlich bescheißen die euch und gehen da sehr oft vom UVP aus bei ihren Preisreduzierungen. Genau. Da muss man halt mal gucken, was kostet das denn sonst so? Und man weiß ja auch, wenn man eh sich was kaufen möchte, das ist ungefähr die Preisklasse. Und dann kann man dann nach wie vor Schnäppchen schießen.
Einen Fernseher hatte ich letzte Woche auch gefunden. 65 Zoll OLED für den Schnäppchenpreis von 2200 Euro. Mhm. Ja, UVP 5000. Die OLED-Dinger sind halt noch schweineteuer und muss noch ein Jahr warten, glaube ich.
Okay, also ich finde es immer wieder gut, was meine Mitarbeiter so an Spontankäufen tätigen.
Nee, das kann ich, also dieser Wille, einen größeren Fernseher zu kaufen, den gibt es schon länger. Also ich finde, ein Fernseher kann nicht groß genug sein. Und als wir letztes Jahr unseren neuen unseren neuen Wohnzimmerschrank aufgehangen haben, da habe ich das so ausgemessen, dass ein 70er zumindest aufgehangen noch reinpassen würde. Also ohne Standfuß, okay, aber er würde noch reinpassen.
Also wenn ich mit irgendwas über 48,5 Zoll zu Hause auch nur auftauche, würde meine Frau mir den Weg zurück nach draußen weisen mit dem Karton und die Tür von innen verschließen. Wir haben differierende Ansichten, was so die Wohnzimmerausgestaltung anbelangt.
Die haben wir zu Hause ja auch und deswegen habe ich das Angebot auch gar nicht erwähnt.
Ja. Anyway, also ja, und ich kann euch eines sagen, also wir sind sehr zufrieden, wie es für uns läuft bei Amazon, weil wir leider auf einem niedrigeren Niveau als noch vor ein paar Jahren, aus ein, zwei Gründen, aber wir haben jetzt schon 3 Tage vor Monatsende unseren dieses Jahr besten Monat bei den Amazon, Rückläufen, was wir da quasi bekommen, und nur mal als Größenordnung, da reden wir dann von so einem kleineren 4-stelligen Eurobetrag, der da doch bei uns bleibt, im Gegensatz zu einem mittlerweile leider meistens 3-stelligen Eurobetrag. Das kann man einfach mal sagen. Oder oft 3-stelligen, genau.
Machen wir doch mit den User-Fragen weiter. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann landet der Podcast übrigens bei 90 bis 120 Minuten.
Das passt zum kommenden Spieleveteran-Podcast, okay, der aktuell noch über 3 Stunden hat.
Ja. VGamer85, was haltet ihr von VR und spielt ihr es privat? Wenn ja, wie oft oder wie lang? Ja, die letzte Frage ist schnell beantwortet. In letzter Zeit so gut wie gar nicht, aber grundsätzlich gefällt mir VR. Ich habe eine PSVR zu Hause. Aber ja, Skyrim VR werde ich mir definitiv auch mal in Ruhe zu Hause anschauen, aber nee, in letzter Zeit leider ein bisschen eingeschlafen, das ganze Thema bei mir.
Also das einzige Spiel, das ich dieses Jahr länger auf VR gespielt habe, tatsächlich war Resident Evil 7, ja, weil ich das einfach höchst beeindruckend fand.
Gnadenlos möchte von dir wissen, Jörg. Hat Jörg sich von Julians Schwärmereien doch nochmal zu einem Versuch mit Mario Odyssey anstecken lassen? Wenn ja, lief es mit dem Pro-Controller dann besser?
Das ist eine Referenz quasi auf den Julian Eggebrecht und den letzten Spieleveteranen-Podcast, der Patreon Only war. Nein, ich habe seitdem nicht mehr gespielt und werd's ehrlicherweise wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr tun. Es sei denn, aus irgendwelchen Gründen würde vielleicht eine meiner Töchter eine Switch-Konsole zu Weihnachten geschenkt bekommen, was aber unwahrscheinlich ist. Dann wäre das zum Beispiel so ein Spiel, wo ich automatisch dran denken würde, das dazu zu legen. Und dann würde ich sicherlich auch nochmal spielen. Als Cappy. Mhm.
Ja, da kannst du ja im Zweispieler-Modus mitspielen, genau, als Hilfshut. Dann macht deine Tochter die Arbeit und du machst einfach mit. Tasmanius, habt ihr euch mal überlegt, am Ende des Podcasts auf euer tolles Angebot und Premium hinzuweisen?
Ja, gerne weisen wir jetzt hier am Ende der User-Fragen fast drauf hin. Es gibt Gamers Global Premium und seit kurzem in der Testphase auch wieder mit einem Shop-Partner, wo man, wenn nicht gerade Black Friday ist oder sie selbst ganz stark runtergesetzt haben, man 10% extra Rabatt auf die oft doch sehr guten Preise bekommt. Wir sind da gerade im Erfahrungen sammeln, das läuft auch noch nicht so ganz rund hinter den Kulissen. Ich habe da auch den Premium-Usern am Wochenende eine Nachricht geschickt, wo sich auch schon erfreulich viele drauf gemeldet haben, aber auch die Nicht-Premium-Kunden sind gerne dazu aufgefordert hiermit, wenn sie was gekauft haben bei Green Man Gaming, mir eine kurze Private-Nachricht an den User /10 zu schicken, also an mich, Privatnachricht per Profil, wo sie mir schreiben, wie viel Spiele sie gekauft haben und über welchen der 3 möglichen Links, also ein Link in dieser Ankündigungs-News, einen beliebigen Preislink, wir haben ja die Greenman-Preise jetzt überall so direkt automatisch verlinkt, oder aber übers Logo. Das würde mir unter Umständen helfen bei einem Feedback-Gespräch diese Woche. Ja, nächster User bitte.
Das ist der Hal Fischer. Lest ihr Bücher bzw. hört ihr Hörbücher? Wenn ja, was momentan? Habt ihr spezielle Empfehlungen? Ja, soll ich wieder anfangen?
Ja, klar.
Also, ich würde gerne mehr Bücher lesen, aber ich bin einer von denen, die abends so lange dann am Fernseher bleiben oder irgendwie noch irgendwas zocken, bis sie dann ja zu müde sind, um irgendwie zu lesen. Und deswegen sind es bei mir eher Hörbücher und da habe ich in den letzten Jahren ziemlich viel von Stephen King nachgeholt. Unter anderem auch die Arena, das ich nicht so toll fand, aber immerhin noch deutlich besser als die Serienverfilmung. Und meine Empfehlung, also was mir wirklich exzellent gefallen hat, liegt aber schon lang zurück. Ich habe es unter anderem damals auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch hier gehört, die Millennium-Trilogie. Also die fand ich wirklich klasse, die als Hörbuch zu hören, super spannend. Und ja, da kann ich tatsächlich auch die Filme empfehlen. Also da gibt es ja den ersten, weiß nicht, Vergebung, Verdammnis, Vergeltung, ich weiß nicht, welche Reihenfolge. Verdammnis. Den ersten, der wurde ja mit Daniel Craig nachgedreht. Aber ich meine, die schwedischen Originale, die sind wirklich sehr, sehr gut, finde ich.
Ja, ich habe alle gesehen, also auch den mit Daniel Craig, der ist auch sehr gut. Ja, der ist natürlich ein bisschen professioneller irgendwie wirkte oder ja, aber die auch gerade die anderen drei sind wirklich gut gelungen. Ich muss jetzt insoweit passen, weil ich aktuell nichts lese und ich werde Schwierigkeiten haben für den Jahresend-Podcast der Spieleveteran genügend Bücher für die Kategorie da aufzutreiben. Soweit passe ich jetzt, aber ich gucke recht viele Serien zurzeit an.
Euf möchte wissen, müssen Christoph, Dennis und Co. eigentlich für ihre Premium-Abos zahlen? Da Christoph und Dennis Zugriff auf den Plus-Premium-Monate-Button haben, müssen sie dafür nicht zahlen.
Ja, nee, natürlich nicht. Dann fragt Captain Cool seit einiger Zeit, ist GG in Sachen Twitter und Facebook aktiver? Das stimmt schon im Ansatz nicht, sondern wir sind da genauso aktiv, wie wir es waren. Dann Admiral Enger, unabhängig vom Alter, die beste Konsole aller Zeiten.
Viel nostalgische Verklärung, weil es so meine Jugendkonsole war, obwohl ich nie selber eine hatte, SNES.
Ja, ich tue mich da sehr schwer, aber ich würde fast die PS2 nennen, weil mit der habe ich faktisch dann ein paar ganz tolle Spiele, Final Fantasy und so, auch wirklich lange gespielt. Ja, und ich hätte auch fast den GameCube genannt, aber da wiederum habe ich eigentlich nur Fire Emblem wirklich gespielt, das aber exorbitant. Ja, insoweit genau. Dann fragt Maulwurfen.
Dennis, die nächsten
zwei? Die darf ich nicht, weil das an Dennis ist, gell? Okay, dann.
Aber wir haben sie im Auge dann, und denken hoffentlich nächste Woche nochmal dran.
Das hoffentlich war ein zentrales Wort.
Das war ein sehr zentrales.
Dann fragt Klaus, welcher Retro-Computer ist in der Redaktion vorhanden? Nur die, die ich.
Hä? Ich wollte auf den linken Mac zeigen.
Ah, unser linker Aufnahme-Mac, das ist ein anderes Thema. Ach so, es wird auch wieder eine Weihnachtsaktion geben übrigens. Habe ich das schon erwähnt? Wir starten wahrscheinlich am ersten Advent oder nach der Weihnachtsfeier, je nachdem, was wir schaffen, zeitlich. Aber die Weihnachtsaktion werden wir nicht so zuknallen mit Gegenleistung wie letztes Jahr. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal erwähnt, weil uns das zu viel Bringschuld gibt, die ich gerne nächstes Jahr in eine Konzeptveredelung stecken würde. Da gehen wir auch übrigens ab Dezember ein bisschen in Klausur, was wir da im nächsten Frühjahr angehen werden. Aber jetzt zur Frage von Klaus. Also hier steht aktuell gar nichts, sondern ich bringe ab und zu mal einen alten C128 oder einen Amiga oder sowas mit. Und klar, die halbwegs neuen Konsolen haben wir auch noch da. Aber ansonsten ist das alles, wenn's überhaupt da ist, im Privatbesitz.
Das sind die Minikonsolen.
Ja, klar, die Minikonsolen haben wir. Wobei eine SNES haben wir zum Beispiel nicht, weil uns ja Nintendo keine für die Redaktion schickt. Eine steht noch hier, aber die ist ein Verlosungsdings für Retro-Gamer, das noch aussteht. Ja. Und dann fragt Klaus nochmal. In den Gamers Global Anfangstagen gab es für Abonnenten für einige Monate Gratisspiele. Und wenn ich mich richtig erinnere, war jeden Monat ein Neo Geo Spiel dabei. Ja, das war mal mit, nicht Games Rocket, wie hießen sie?
Ich weiß, wie du meinst.
Hier die
Telekom,
wie heißen die? Games Load hießen die. Daran lag das. Da haben wir mit denen verhandelt und haben das gemacht. Und so ging das damals. Und wir haben ja auch mit Games Rocket ab und zu mal für ausgewählte User so ein Dings schon geschafft. Oder auch mit GOG haben wir schon an die Premium Plus Users ein oder andere Mal was realisieren können. Oder glaube einmal. Das sind halt immer so dann, ja, situative Geschichten. Oder wir haben mal für eine Abo-Verlosung oder Abo-Aktion haben wir schon Sachen. Mit Koch haben wir da das Horizon-Dingens da, Last Horizon gehabt. Und was war es noch? Bioshock 2 hatten wir. Also, wenn was geht für ausgewählte Usergruppen, machen wir das natürlich gerne. Dann fragt Necromanus, wie ist bislang die Resonanz auf die Weihnachtsfeier? Kommen ausreichend viele User und freie Mitarbeiter? Was ist ausreichend? Ja, also es wird nicht leer sein. Wir sind so rund 30 jetzt. Und an Autoren fest zugesagt haben der Hagen Geritz, also unser Ex-Praktikant, der Benjamin Braun, und ich denke, dann kommen noch ein, zwei andere, die noch nicht fest zugesagt haben. Aber wie gesagt, wir haben so rund 3 Plätze hätten wir noch frei für User, würden uns freuen, wenn die noch gefüllt würden. Und dann fragt Lobo 1980, macht es sich bei den Verkaufszahlen der Retro-Gamer bemerkbar, dass es bei der Magazin-Flatrate Redly enthalten ist? Das kann ich nicht beantworten. Also ich habe einen Verlag mal darauf hingewiesen, was dieser Gedanke soll, sich da zu verhökern, wo man im Monat weniger verzahlt für das Gesamtangebot als für eine einzige PDF-Ausgabe im Heise-Shop. Und habe noch keine Antwort. Und ich glaube, das war's, oder? Das war's,
ja.
Wunderbar. Dann haben wir einen langen Podcast, auch aufgrund vom Dennis, aber ich fand das sehr interessant. Und wir sagen
tschö, bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.